Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Hunger, genug ist nicht genug, heißt der neue Dokumentarfilm von David Zietz. Der frühere Staatssekretär und heutige Credit Suisse Verwaltungsrat, also ein Mann der Wirtschaft, arbeitet seit 5 Jahren hauptsächlich als Filmemacher. Warum haben so viele Menschen Hunger? Welche Rollen spielt die Spekulation, welche die Subventionen? Und was muss sich ändern, damit der Hunger aufhört und alle Menschen zu essen haben? David Zietz ist Gast bei Urs Sigrist.
Das Tagesgespräch.
David Zietz, der Film fängt an auf einer Hochebene in Äthiopien. Es ist trocken, man sieht aber auch grüne Felder. Warum gerade die Bilder zum Einstieg über den Film, über den Hunger?
Weil das Gebiet, das ich zeige, jetzt grün ist und vor 20 Jahren absolut trocken war. Und genau das war, was heute Süden von Äthiopien ist.
Also ein Zeichen von der Hoffnung, was Sie am Anfang
haben wollen. Der Hoffnung, ja.
Die Off-Stimme dann zu diesen Bildern, also die Stimme aus dem Hintergrund zu diesen Bildern, Ihre Stimme, alle 5 Sekunden stirbt, verhungert ein Kind, auch dort in dieser Hochebene. Oder jetzt eben nicht mehr?
Nein, jetzt eben nicht mehr. Das ist genau ein Beispiel, das ich gezeigt habe. Dort sind früher wirklich die Kinder gestorben. Es sind über 1 Million Leute dort in dieser Region gestorben. Und heute gibt es Programme, wo man hat können mit dem World Food Programme aufbauen, aber auch mit anderen Entwicklungsorganisationen. Und die Kinder gehen jetzt dort in die Schule und kommen dort zu essen über. Und weil sie dort etwas zu essen bekommen, gehen sie auch in die Schule.
Wie kommt ein früherer Manager, Staatssekretär für Wirtschaft dazu, einen Film über Hunger zu drehen?
Ja gut, also ich habe im SECO gesehen, wie viele Leute eigentlich die globalen Zusammenhänge in der Wirtschaft gar nicht wahrnehmen.
Das haben Sie im SECO gesehen, im Staatssekretär für Wirtschaft?
Das habe ich im SECO gesehen, ja. Ich habe ja viel Kundschaft gehabt, auch aus der Wirtschaft, aber nicht nur aus der Wirtschaft, oder? Und ich habe einfach gesehen, viele Leute ist das eigentlich gar nicht so präsent, oder? Und ich habe dann den ersten Film gemacht über den globalen Welthandel. Und dort habe ich gezeigt, wer sind die Gewinner, wer sind die Verlierer und was kann man allenfalls machen, dass es nicht so schlimm rauskommt, so ein Unterschied zwischen Arm und Reich. Der zweite Film war über Armut. Und dort habe ich gezeigt, dass man nicht einfach nur Geld muss geben muss. Das braucht es natürlich schon in Katastrophenfällen. Aber wenn man langfristig die Armut bekämpfen will, muss man investieren. Und im Zusammenhang mit dem Film bin ich dann zum Hunger gekommen und ich habe gesehen, dass die ausgeprägteste Form von Armut ist der Hunger. Und das hat mich Wunder genommen, als ich dann gesehen habe, dass es geheissen hat, eigentlich haben wir genug Ressourcen auf dieser Welt und trotzdem haben wir seit Jahrzehnten 1 Milliarde Leute, die hungern. Ich habe gesagt, das muss das Thema sein.
Wir reden gerade noch über das Thema eigentlich. In dem Film treten auch berühmte Persönlichkeiten auf, der Jean Ziegler beispielsweise, Pascal Lamy, WTO-Generaldirektor, der frühere EU-Kommissar Franz Fischler. Das sind alles Leute, die Sie kennt haben, schon als Diplomat, die Sie dort kennengelernt haben, wo Sie jetzt als Filmer zu denen gekommen sind. Ja. Wie ist das gewesen?
Ja, das ist wirklich so. Also ich meine, das ist für mich schon ein zusätzlicher Asset. Oder dass ich die Leute kenne, dass ich als ehemaliger Staatssekretär wieder zu Leuten komme, wo wir miteinander diskutiert haben. Die wissen natürlich, dass ich sie nicht in die Pfanne hauen, sondern dass ich eine sachliche Darstellung machen will. Und ich muss sagen, auch mit der Unterstützung von EDA habe ich überall praktisch offene Türen gefunden.
Und hat man sie auch ernst genommen? Oder manchmal auch ein bisschen belächelt?
Nein.
Der also, Weltverbesserer
Sie sind jetzt der Erste, der das fragt. Oder? Nein. Ich bin überhaupt nie belächelt worden. Aber alle haben gesagt, das ist jetzt komisch. Und sie finden es toll, dass ich das mache. Aber komisch, dass ein Staatssekretär so etwas macht.
Ein passionierter Staatssekretär als Filmemacher. Wie ist es eigentlich zu dieser Idee gekommen? Ist das etwas, was Sie schon ganz lange geplant haben?
Überhaupt nicht. Also, gut, ich hatte das Bedürfnis, das Wissen, das ich im SECO akkumuliert habe, über alle die Fragen, habe ich gedacht, die muss ich weitergeben. Oder? Also, wenn ich in Bern schon nicht so wahnsinnig viel bewegen kann, wie ich gemeint habe, oder, dann kann ich vielleicht nachher das Know-how weitergeben. Und ein Buch schreiben ist mir eigentlich, das ist mir zuwider gewesen. Erstens, man macht es nicht gern, zweitens liest niemand. Und dann habe ich gedacht, ja, was ist das moderne Medium? Und dann machst du einen Film. Und dann habe ich das noch lustig gefunden, muss ich sagen, aber ich bin eigentlich überhaupt nicht mit dieser Branche verbandelt gewesen. Und dann bin ich halt auf New York gekommen, in die Filmschule gegangen.
Ah, Sie sind mit, was sind Sie, 60 gewesen?
Ja.
Sind Sie auf New York mit Sack und Pack und
so ist es. Vier Monate lang bin ich in der New York Film Academy gewesen und habe mit 20-Jährigen Drehbuch gelernt.
Sie sind der Grossvater gewesen dort?
Ungefähr.
Gehen wir zurück zum Film, Herr Seitz. Man sieht in einer auch Einstellung von ziemlich am Anfang, die Rohstoffbörse Chicago. Ein Händler kommentiert dort die Rohstoffkurse, die dort ausschlönen. Da habe ich gedacht, das ist klar am David Seitz seine Welt. Er ist ja auch Credit Suisse Verwaltungsrat.
Ja, aber das ist nicht meine Welt, ehrlich gesagt. Ich meine, das braucht es einfach, das ist mir klar, oder? Der Handel ist wichtig, die Spekulation muss sein, der Markt muss funktionieren. Aber eigentlich, muss ich sagen, wäre es auch mir lieber, oder man hätte berechenbare Preise, oder? Das gilt für alle Rohstoffe, oder? Ich bin ja einer im Verwaltungsrat von Huber und Sonner, wo wir Kupfer haben, der extrem wichtige Bestandteil von der Kosten, das Kupfer. Also mir wäre das viel lieber, aber es wäre natürlich weniger lustig, hauptsächlich für die Hedgefonds und für Banken.
Aber halt, jetzt, das habe ich jetzt richtig verstanden. Ein früherer Manager und jetziger Credit Suisse Verwaltungsrat will, dass der Markt ausgeschaltet wird bei den Rohstoffen.
Nein, überhaupt nicht ausgeschaltet,
sondern
dass er ruhiger wird, oder? Ich meine, das Problem ist ja bei der Volatilität genau das, dass im Landwirtschaftsbereich nur 10% von dem, was produziert wird, wirklich auf den Markt kommt. Und weil das so eng ist, gibt es extreme Volatilitäten. Und die Volatilitäten, die sind schädlich. Weil der, der dann muss kaufen, wenn der Preis hoch ist, aus x Grund, oder, der ist der Beschiss und kann sich's nicht mehr leisten. Aber schon 3 Monate nachher kann es ganz anders sein. Und das ist etwas anderes für Kupfer als für Essen. Essen muss man einfach haben. Und da kannst du nicht sagen, ich esse 3 Monate. Oder das ist der grosse Unterschied. Und darum bin ich der Meinung, die Volatilität ist zwar nicht der Grund für Preiserhöhungen ständige, aber die Ausschläge, die können im Moment für ein halbes Jahr oder für eine Saison sehr schädlich sein.
Die Ausschläge in dem Film werden sehr deutlich zeigen, in dieser Atmosphäre auch. Das sind ja noch Händler, die tatsächlich schreien, wie früher an der Börse, also à la Krie, wie man das nennt. Ich habe es auch fast gesehen als wie eine Fieberkurve vom Hunger.
Ja, das ist es natürlich auch. Oder jedes Mal, wenn es aufgeht, können einfach gewisse Länder sagen, ich habe so viel Geld zur Verfügung zum Nahrungsmittel kaufen. Ich muss die Nahrungsmittel kaufen, weil ich selber nicht produzieren kann. Es gibt dort darunter arme Länder, wie Bangladesch. Es gibt aber auch reiche Länder, wie Saudi-Arabien. Oder? Und die müssen halt dann auch kaufen. Und die sind natürlich, die Geld haben, die können kaufen. Und die kein Geld haben, die können nicht kaufen. Und darum kommt dann der Hunger genau dann.
Sie haben vorher schon gesagt, es schlägt wahnsinnig aus, weil eben nur 10% von der Rohstoff überhaupt gehandelt wird. Das heisst, Spekulation ist zwar ein Faktor, aber real, das haben Sie vorher auch schon angetönt, ist eigentlich immer noch die Natur.
Ja, das ist so. Also ich meine, es gibt immer einen Grund, warum die Nahrungsmittelknappheit vorhanden ist. Oder? Und Nahrungsknappheit heisst, wenn sie längerfristig ist, gehen die Preise rauf. Aber sie muss nicht nachhaltig so sein. Oder? Also es kann durchaus sein, dass man immer in einem guten Jahr wieder nachher oder die Preise wieder runtergehen. Oder? Aber das ist einfach so. Und wetterpolitische Entscheidungen, weil man Angst hat, oder ja, können wir uns selber versorgen, wir wollen nicht mehr exportieren etc., das sind nicht ganz entscheidende Faktoren.
Wenn wir im Film jetzt einen Schritt weitergehen, kommt bei dieser Suche nach Erklärungen, die sie auch ein bisschen ist, sie haben es auch so angelegt, als Suche nach Erklärungen. So ein Roadmovie von Erklärungen für den Hunger, kann man so sehen?
Ja, absolut. Genau. Es ist eigentlich so mein Erlebnis, wo ich dieser Frage nachgegangen bin, die ich am Anfang gesagt habe. Oder? Und es ist mir auch klar, das ist überhaupt nicht vollständig. Ich habe über Gentechnologie nicht geredet, ich habe über Abfall nicht geredet, ich habe über Biofuel nicht geredet. Das können wir auch alles sagen, sind auch alles Gründe. Aber ich einfach will sagen, so habe ich es erlebt und das sind für mich auch ganz wichtige Gründe.
Die nächste Grund oder Station ist dann eben ein amerikanischer Farmer. Ein Riesenfarmer, muss man sagen. Das kennt man von der Schweiz natürlich überhaupt nicht in dieser Grössenordnung. Der erzählt von seinen Subventionen. Da habe ich den Eindruck, die Subventionen sind schädlicher als die Spekulation.
Ja, insbesondere die Exportsubventionen, oder sind nicht generell Subventionen. Ich meine, für die Strukturerhaltung kann man sagen, ja, das ist auch nicht gut, Protektionismus. Dann können die armen Länder, die als einziges nur könntet landwirtschaftliche Produkte exportieren, die könnten das dann nicht machen. Aber viel schädlicher sind die Exportsubventionen, wo man den Überfluss, und den tut man zum Teil bewusst produzieren, den Überfluss tut in entsorgen, sagt auch der Herr Fischler, sagt entsorgen in die Länder, die dabei sind, ihre eigene Landwirtschaft aufzubauen. Und dann ist natürlich so, plötzlich, wenn man in dieser Situation ist, wo man etwas aufbaut, das Ganze, das Produkt, gratis oder halb gratis, geschenkt bekommt, dann nachher sagen die Leute natürlich in den Drittweltländern, ja, warum soll ich überhaupt noch arbeiten?
Also das ist das Beispiel von den Tomaten.
Von den Tomaten oder von den Linsen oder vom Reis.
Wo plötzlich aus den Industrienationen subventioniert in die Märkte
kommt. Ja, und das kommt in die Märkte rein. Und die Länder probieren mit Unterstützung von der Weltbank, vom FMI und weiss ich was, ihre eigene Landwirtschaft aufzubauen. Und dann nachher kommt das plötzlich her und dann nachher ist das einfach kein Wettbewerb. Was soll das?
360 Milliarden Subventionen. Wahnsinn.
Ja, das ist eine Milliarde pro Tag in den reichen Ländern. Die können sich untereinander verteilen, oder? Natürlich ein Teil davon, und insbesondere auch in der Schweiz, oder, geht natürlich in ökologische Anliegen, oder? Also, wir müssen ja die Landschaft pflegen irgendwie, und es ist auch richtig, dass man das macht, auch Biodiversität, über das kann man auch noch reden. Aber dann nachher ist es halt schon so, die Strukturerhaltung, das ist ein ganz grosses Problem. Weltweit, es ist nicht so schädlich, aber die Exportsubventionen, das ist also nicht akzeptabel.
Es gibt die Exportsubventionen, die gibt es ja schon eine Weile. Alle wissen, dass das ein wesentlicher Grund ist für den Hunger. Alle wissen, dass das eigentlich nicht gut ist. Warum ändert nichts?
Weil alle sagen, ja, wenn der andere den Schritt macht, den ersten Schritt macht, mache ich auch mit. Das zeige ich ja auch. Amerika sagt, ja, wenn Europa mitmacht, dann machen wir auch. Und Europa sagt, ja, wenn die Amerikaner halt würden mitmachen, dann würden wir auch. Jeder will. Man will einfach nicht. Oder meine Bauern sind einfach ganz ein wichtiger politischer Faktor und die will man nicht verärgern. Auch als Wählerschaft, oder? So einfach ist es. Und ich meine, gerade in Amerika ist es halt ähnlich wie bei uns in der Schweiz, oder? Alle die Senatoren, immer zwei pro Staat, und es gibt viele Landwirtschaft, Agrarstaaten in diesen 51 Staaten. Die will man nicht verärgern. Und darum passiert nichts.
Als Staatssekretär sind Sie ja zuvorderst oder mit zuvorderst dabei gewesen bei diesen Verhandlungen WTO, wo genau diese Frage auch verhandelt wird. Ist es wirklich so einfach? Die Staaten wollen einfach nicht, die Bauernlobby ist in diesen Staaten zu stark.
Ja, also in gewissen Es ist natürlich immer wieder unterschiedlich. Oder wir sind in der Schweiz, wir sind auf der ganzen Ebene eigentlich so nicht, wo blockieren in der Struktur, in der Struktur erhaltenden Subventionen und in der Landwirtschaft, in der Umweltsubventionen, oder? Andere sagen einfach, wir haben einen Überfluss an Produkt, das ist ja unser Produkt, das wollen wir machen. Und dann gibt's natürlich ganz viele komische Kombinationen, oder? Die Lobby, die tun sich dann in der WTO zusammen, mal sind die 10 zusammen, wo wir in der Schweiz in der Regel die Bösen, oder? Dann nachher aber kommen plötzlich die Inder, und nachher kommen die Brasilianer wieder. Aus ganz anderen Überlegungen wollen die auch zukommen. Jeder hat seine eigene Gründe, warum sie die Landwirtschaft dann unterstützen. Und das führt dazu, dass nichts mehr passiert. Und das hat, von dem haben die Entwicklungsländer langsam die Nase voll, haben sich zusammengetan und haben gesagt, wenn ihr jetzt euch nicht endlich mal dazu bekennt, dass wir unsere Landwirtschaft aufbauen können, dann blockieren wir alles. Und das ist da.
Und das heisst, das Rezept, das wir vorher im Beitrag gehört haben, dass all die Länder ihre lokale und regionale Landwirtschaft müssen stärken, das wäre im Prinzip das einzige Rezept gegen die Subventionen.
Das wär wahrscheinlich sehr viel sinnvoller. Man würde ja schon 10 Milliarden pro Jahr investieren in die Landwirtschaft, würde man eben einen grösseren Teil von diesen 360 Milliarden dort rein tun und dann könnte man etwas machen. Die Autonomie, die braucht es. Ich habe ein Beispiel gebracht von Senegal, oder? Die FMI hat der Regierung von Senegal gesagt, hört auf mit dem Reis, kauft das doch in Thailand ein, das ist viel billiger und qualitativ besser. Und macht ihr Erdnüsse. Oder ihr seid der Weltmeister von Erdnüssen. Kaum haben sie das gemacht, oder? Ist der Erdnusspreis runtergegangen und Thailand hat gesagt, oh, jetzt haben wir das ja nicht so viel, das können wir nicht exportieren. Und was ist passiert? Senegal ist da gestanden wie der Esel am Berg, oder? Und jetzt fangen sie wieder an, Reis abpflanzen.
Das heisst, Sie würden sagen, die grossen, internationalen, mächtigen Organisationen, die erzählen häufig auch das, was dann gar nicht sich als richtig
aussieht. Ja, sie meinen es ja gut, aber ich meine, sie sind natürlich auch im März, oder? Und haben manchmal Fehlüberlegungen, das ist einfach so. Und sie machen auch gut, aber machen auch häufig Mist.
Hunger, Ihr Film liefert so eine Spurensuche von Erklärungen eben für den Hunger. Was wäre der Ausweg? wenn man jetzt nicht einfach die Subventionen kann streichen kann, das ist offensichtlich sehr, sehr schwierig. Was wäre sonst der Ausweg? Was gibt es für Möglichkeiten?
Ich glaube, es sind ganz viele Möglichkeiten, oder, wo es hat. Und die Lösungsansätze, habe ich vorher gesagt, eben so ein bisschen bessere Kontrolle vom Markt, das heisst weniger Subventionen. Aber hauptsächlich auch mehr politische Seriosität. Das sage ich jetzt einmal, oder? Ich meine, das Geld, das in die Entwicklungsländer geht und das auch gemeint ist für den Aufbau der Landwirtschaft, das wird manchmal für ganz andere Sachen gebaut. Dann nachher.
Also Stichwort Korruption.
Korruption. Und dann nachher gibt's natürlich auch das berühmte Landgrabbing, oder? Wo jetzt Staaten, die selber zu wenig Nahrungsmittel produzieren, pachten oder kaufen Land in Afrika. Und was passiert dann mit diesen Geldern? Oder? Die Gelder werden dann nicht gebraucht, zum Beispiel, um wieder irgendwie etwas Neues anpflanzen, sondern die werden in ein Fußballstadion oder irgendwie in ein Finanzministerium, oder weiss ich was, oder in die eigenen Sektor. Von dort her, das sind ganz üble Geschichten. Und da muss man einfach schauen, wie können wir das machen. Man kann nicht einfach sagen, diesen Ländern geben wir kein Geld mehr, weil die beschissenen. Ist das Volk und nicht die Regierung, oder? Und darum ist es einfach sehr, sehr schwierig und es braucht einfach einen weltweiten Konsens. Jetzt wollen wir das Problem Hunger ernst nehmen. Es ist zoberst auf der Agenda von der UNO und jetzt machen wir mal für sie.
Aber da sieht man eigentlich wenig davon.
Sehr wenig. Das ist leider so. Man macht immer grosse Bekenntnisse und sagt, jetzt wollen wir etwas machen, etc., etc.
Aber und wenn Sie als David Zietz, wo ja eben die Leute auch schon länger kennt, mit denen unter vier Augen redet, ist denn das der Konsens? Es ist einfach schwierig, man kann nichts machen.
Man muss einfach überall probieren, etwas zu machen. Ich meine, ist mir völlig klar, auch mein Film hat einen mini Einfluss, ist mir völlig klar. Oder? Aber ich meine, steht der Tropfen hüllt den Stein. Man muss einfach überall ansetzen. Man muss Leute davon überzeugen, dass das andere richtig ist, dass man es auch machen kann. Oder? Wenn die Leute einfach sagen, ja, man kann ja doch nichts machen. Das ist die völlig falsche Einstellung, oder? Auch wenn man nicht viel machen kann. Aber ich glaube, es ist einfach wichtig, dass das Bewusstsein entsteht, dass man dem Problem Hunger, der Milliarde Leute, die hungern, endlich mal Meister wird.
Gehen wir nochmal auf die äthiopische Hochebene. Was ist denn dort passiert, dass es gut gekommen ist?
Also dort ist passiert, dass man erstens einmal Infrastruktur erstellt hat, Strassen, oder? Die Länder sind jetzt erschlossen. Man kann entweder, wenn es im Süden viel Nahrungsmittel hat, die problemlos in den Norden bringen oder umgekehrt, wie sie also jetzt gerade.
In einem Land überhaupt mal die Verkehrswege aufbauen.
Das ist genau jetzt der Fall, oder? 1984, oder ist es so gewesen, dass im Süden von Äthiopien ist ein Überfluss gewesen und im Norden sind alle gestorben. Und jetzt ist es genau umgekehrt, oder? Aber jetzt ist es für Äthiopien viel weniger schlimm, eben genau weil das funktioniert. Und weil auch noch eine Börse da ist, wo kann wenigstens im Land innen Getreide handeln, oder? Also da ist sicher schon einiges gegangen. Also es ist noch nicht perfekt, sind wir uns einig. Es ist natürlich auch immer das Wetter, das eine grosse Rolle spielt, da sind wir uns schon einig. Aber es ist in Äthiopien, muss ich sagen, in den letzten 10 Jahren viel gelaufen bezüglich Infrastruktur und das hat die Landwirtschaft wirklich gefördert.
Es ist eine Frau dort, die Börse aufgezogen hat in Äthiopien. Das ist eine Rohstoffbörse sozusagen für die regionale, für die äthiopische Märkte. Das ist für Sie ein Beispiel. In welche Richtung das geht?
Das ist ein ganz wichtiges Beispiel. Es ist ja keine moderne Börse, oder? Ich meine, man muss ja noch das physisch die Ware dorthin bringen, aber es wird kontrolliert. Es ist ein Markt, der kontrolliert ist. Ich meine, es ist ein erster Schritt und die Frau ist eine ganz gescheite Frau, die hat in Amerika studiert und die weiss, was sie machen kann. Sie will dann nicht schnell das machen, sie will aber dann nachher auch Kenia einbeziehen, etc., etc. Ich bin der Meinung, es ist endlich mal eine Initiative, die von unten aufkommt, vom Land selber kommt, nicht aufoktroyiert wird. Und da bin ich überzeugt, wenn es gibt viele gescheite Leute in Afrika, verschiedene solche Leute, da ähnliche Projekte würde ich in Angriff nehmen, das wäre schon ganz viel.
Also Sie hoffen ein bisschen auf die Kraft von so Einzelprojekten, von Leuten, die initiativ werden, die sagen, jetzt haben wir genug, jetzt haben wir eine Idee und machen das.
Ich hoffe, dass das irgendwie eine gewisse Sogwirkung erzeugt. Oder? Ich mische mir schon klar ein, mit einzelnen Projekten kommst du nicht wahnsinnig weit. Oder? Aber ich hoffe, dass das eine Sogwirkung erzeugt, dass wirklich von unten her die Leute das machen und dass die Regierungen nicht reinfunken und die nicht machen lassen.
Ihr Film wird auch unterstützt, oder? Von Nein. Schweizer Hilfswerk?
Nein.
Aber Sie haben Projekte können besuchen?
Ich unterstütze die.
Aber Sie haben Projekte können besuchen?
Ich konnte Projekte besuchen, ja.
Und da haben Sie auch Ansätze gesehen, wo Sie denken, es geht in die richtige Richtung?
Ja, absolut. Und dort, was für mich dort einfach war, ist auch, dort hat man gesehen, dass es gar nicht immer nur Geld braucht. Es braucht auch Ideen. Und es braucht eine Begleitung, oder? Das ist ganz wichtig. Und ich muss Ihnen sagen, der stärkste Moment auf dieser ganzen Filmerei-Geschichte war, dass ich im Urwald einen finde, der sagt, wir wollen kein Geld, wir wollen Würde. Und dann, alle schütteln den Kopf, was heisst das Würde? Ja, wir wollen endlich unabhängig sein von dem fremden Geld. Wir wollen können mit Stolz sagen, das haben wir selber erschaffen. Das ist ganz ein wichtiger Punkt.
Und als Sie das gehört haben, haben Sie gestaunt und gedacht, ah, halt, so ist das?
Ja, da habe ich gedacht, das ist jetzt wirklich mal ein ganz neuer Ansatz, oder, wo man sieht, dass sich Leute mit grossem Idealismus machen. Oder? Und ich habe dann den auch an Premiere auf Zürich eingeladen. Und der hat auch da in Zürich, wo ich ihn interviewt habe, einen nachhaltigen Eindruck hinterlassen.
Der Film kommt jetzt im Umfeld vom Welternährungstag, der ja am letzten Sonntag war, in einzelnen Kinos in der Schweiz. Sie wollen auch an Schulen mit dem Film. Wer soll den Film schauen?
Alle.
Das können wir nicht ganz sagen.
Nein, aber grundsätzlich ist das ein Thema, das jedem müsste eigentlich interessieren. Der, der einen Fünf-Lieber gibt an einem Hilfswerk, oder dass es einem richtigen Hilfswerk gibt, oder der, der politisch tätig ist, oder der, der sagt, ich will mal in der Entwicklung zusammenarbeiten. Ich meine, es gehört einfach zu unserer Welt. Und da bin ich der Meinung, wir können nicht einfach in der Schweiz uns abschotten und sagen, der Hunger wie andere Leute geht das nicht an.
Verwaltungsrat von der Credit Suisse, haben Sie nicht gezeigt?
Ich werde ihn zeigen in New York an der VR-Sitzung. Und nicht nur der VR, sondern auch der Belegschaft. Ich habe den letzten Film schon 600 Mitarbeiter von der CS gezeigt über Mikrofinanz. Das kommt dort sehr gut an.
Was heisst das? Man applaudiert im Verwaltungsrat, sieht's, oder hat es auch solche, die den Kopf schüttelt und denkt, nein, ums Himmels Willen?
Nein, also ich muss also sagen, mit dem Brady Dugan haben wir jetzt auch eine Kultur dort, wo man wirklich auch die soziale Verantwortung ernst nimmt. Die Leute wollen das. Mikrofinanz ist ein Thema. Und neben diesen 600 Leuten haben noch im Intranet oder andere Leute den Film gesehen. Und ich habe noch über 100 Mails bekommen, Fragen, wie kann man konkret dieses und jenes und so. Und ich muss sagen, also das hat mich sehr gefreut.
Also auch andere Manager, die sagen, hast du ja recht oder sie haben ja recht.
Ja, also bei der CS ist es auf jeden Fall so.
Ein Konsens. Das erstaunt mich ja. Weil Sie sind ja fast ein bisschen Exot in diesen Kreisen, oder ist jetzt das ein Bild von mir?
Nein, natürlich bin ich ein bisschen Exot, weil ich eben etwas mache, oder? Aber die anderen, die sagen einfach, ich kann anders tun und ich habe diese und andere Prioritäten, so und so. Aber ich würde meinen, die Mentalität bei diesen Managern, die ist nicht nur einfach stur auf Geld bolzen, sondern die haben auch eine gewisse soziale Verantwortung. Und ich bin der Meinung, jetzt immer mehr.
Sie haben einen Film gemacht über Welthandel, einen über Armut, jetzt der über den Hunger. Was kommt als nächstes?
Ja, das ist noch ein bisschen offen, aber ich will nicht zu viel darüber sagen, weil es kommt vielleicht ganz anders raus.
Ah, oh, das weiss man nicht so genau.
Nein, das weiss ich noch nicht. Ich muss jetzt schauen, ob ich das bildlich umsetzen kann. Aber eigentlich geht es mir darum, warum kommen wir in der Doha-Runde nicht weiter? Warum kommen wir mit dem Protokoll nicht weiter? Ist das reine Interessenpolitik oder stehen da kulturelle Interessen dahinter, wo man gar nicht so ohne weiteres aus der Welt kann schaffen.
Also auch wieder ein weltwirtschaftliches Thema, ja. Möglichst einfach filmische Bilder umsetzen.
Das ist mein Ziel.
David Zitz, danke Ihnen für das Gespräch.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.